Das ist das Normalste der Welt. Genauso wie wenn man zum Arzt geht und sich dort für eine Untersuchung ausziehen muss.
Aber wie machst du diese unfassbaren Umsätze? Also wir reden tatsächlich über 7-stellige Umsätze.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Miriam Specht ist bei mir. Wenn du dir jetzt sagst, oh Mann, schon wieder eine starke Frau. Ja, oh Mann, schon wieder eine starke Frau. Wir reden in dem Podcast über ganz, ganz viele Sachen. Also wie kann ich ein Unternehmen von null auf wirklich sehr, sehr stark skalieren? Auf welche Sachen muss ich achten? Was hat das Ganze mit dem Thema Steh vom Sofa auf zu tun? Wie kriegt man das, was man tut, auf die Straße? Miriam hat da ihre ganz, ganz besonderen Punkte. Sie ist Mandantin bei uns im Haus. Sie spricht auch über das Thema, wie lassen sich Frauen am besten beraten? Wo steht für Frauen der Punkt im Vordergrund und wo ist vielleicht der Mann manchmal ein bisschen dämlich? Ja, ihr Männer, auch ihr könnt was davon lernen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim neuesten Podcast und viel Spaß bei den Aussagen von Miriam. So, ihr Lieben, ich habe mal wieder eine starke Frau bei mir im Podcast. Ich kann eine persönliche Geschichte dazu erzählen. Miriam hat sich mal als Mandat bei uns gemeldet. Und ich habe gesagt, also sorry, ist nicht mein Metier, weil Miriam als Fotografin ich da nicht so viel mitgeben kann. Das ist nicht so meine Welt. Aber eine Kollegin hat dich dann übernommen und du bist, glaube ich, auch sehr, sehr glücklich. Also du bist Kunde bei uns in der Firma, ich darf das auch so sagen.
Ja.
Sie nickt und sie sagt ja, das heißt, sie ist zufrieden, das ist immer gut. Aber was macht Miriam eigentlich? Da würde ich jetzt einfach mal an dich rüberschmeißen. Was machst du eigentlich genau?
Genau, das Ganze nennt sich Boudoir-Fotografie. Mhm. Und ich muss es immer erklären. Also okay. Wenn man den Begriff nicht kennt, alles kein Problem. Wir fotografieren Frauen in Dessous und Akt und stärken dadurch deren Selbstbewusstsein. Aha. Das heißt, wir zeigen den Frauen einfach, dass ihr Körper gut ist, wie er ist, dass sie sich wohlfühlen dürfen, dass sie sich selbst lieben dürfen und zeigen ihnen einfach eine andere Seite von sich, die sie wahrscheinlich vorher noch nicht mal für möglich halten würden.
Okay, und die Menschen kommen dann zu dir und sagen die auch wirklich, ey, pass auf, ich fühle mich in meinem Körper nicht so wohl? Oder ist es etwas, was andere ihnen dann mitgeben und einen Gutschein schenken oder irgendwas? Oder wie würdest du das sehen? Wie kommen die Menschen da zu dir?
Die meisten kommen tatsächlich von sich aus zu uns. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht von außen, jetzt zum Beispiel durch den Partner oder sowas, geschenkt wird, sondern dass die Person es wirklich von sich aus machen möchte. Ja, weil es ist ein ganz, ganz sensibles Thema, sich in Dessous vor eine Kamera zu stellen oder natürlich auch vor unser Team zu stellen und sich dann so zu zeigen, weil es ja für viele trotzdem ein sehr intimes Thema ist. Und deswegen ja, legen wir da sehr viel Wert drauf, dass es wirklich ja von sich aus geschieht.
Du bist schon eine sehr strange Frau. Also du bist sehr klar in der Kommunikation, auch wenn du das so erzählst. Das ist schon, da hast du schon eine klare Leitlinie. Da lässt du auch nach rechts und links nichts zu. Wirkt zumindest im ersten Moment. So ist es so?
Ja, ich mache das jetzt ja schon lang genug und ich habe auch schon sehr, sehr oft und sehr viel davon berichtet. Dementsprechend weiß ich ja auch schon ein bisschen, was ich dazu sagen muss, damit man versteht, was ich tue.
Okay, aber jetzt mal ganz kurz noch auf den Akt selber. Also die kommen dann zu dir, du machst Bilder von denen in Dessous, auch ohne Dessous, also auch Nacktfotografie im klassischen Sinn.
Ja.
Und sind die Menschen dann offen? Also ich meine, klar, wenn du buchst es, du weißt ja auch, was dich einlässt. Also du sagst, okay, ich möchte solche Bilder haben, dann möchte ich ästhetisch da entsprechend auch dargestellt sein. Und aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass die meisten damit, also ich beim Tätowieren ist ja auch so, dass du den Körper einmal fotografieren musst, damit du weißt, wohin, ich bin ja durchgehackt. Das fand ich schon wegen speziell, mich da erstmal nackig da hinzustellen und mal ganz kurz dann zu sagen, okay, so schaust du jetzt im Endeffekt aus, ja. Also du musst ja da auch reinwachsen. Dann später, wenn du auf der Liege liegst, liegst du auch halbnackt da in der Gegend rum. Ich bin über den Po tätowiert, ne? Das heißt, ich lag da eigentlich den ganzen Tag nackt auf dieser Liege. Aber ich fand es am Anfang schon speziell und dann wurde es lockerer. Wie ist es bei den Leuten, wenn die kommen?
Ja.
Kommen die gleich? Oder?
Die meisten nicht tatsächlich. Man muss ja davon ausgehen, dass die meisten, die zu uns zum Shooting kommen, noch nie vorher ein Shooting gemacht haben. Teilweise nicht mal ein anderes Shooting, also keine Porträts oder sowas. Und das ist für die natürlich dann sehr, sehr ungewohnt. Und die sind nervös vorher. Und das ist auch ganz normal und völlig in Ordnung. Aber genau wie jetzt zum Beispiel du sagst, beim Tätowieren muss man sich, finde ich, immer vor Augen führen, dass wir, also unser Team, das jeden Tag machen und jeden Tag sehen. Und für uns ist es das Normalste der Welt. Genauso wie wenn man zum Arzt geht und sich dort für eine Untersuchung ausziehen muss oder sowas, der sieht das auch jeden Tag. Und das ist eigentlich für uns, wie gesagt, nichts Spezielles. Und wenn man sich den Gedanken einfach ein bisschen vorhält, dann, glaube ich, kann man ein bisschen lockerer werden. Und wir sorgen auch dafür, dass die Atmosphäre bei uns natürlich auch ganz, ganz entspannt und ganz locker ist und wir es den Frauen so einfach wie möglich machen, sich fallen zu lassen.
Ich muss vielleicht für euch, die jetzt zuschauen, noch ein kurzer zur Ergänzung geben. Also ich habe eine Frage später, da geht es um die Umsätze, die du machst. Die sind, also immer wenn ich dieses, wenn ich darüber rede, auch mit der Kollegin, die dich betreut, darüber spreche, weil natürlich tauschen wir uns dann auch mal aus, wenn Fragen sind und so. Das ist für mich immer wieder faszinierend, weil du eigentlich als einzelne Person etwas in Größenordnungen geschaffen hast, wo andere wirklich sehr, sehr viel Menschen dafür brauchen, an Umsätzen. Ja?
Ja.
Da reden wir dann später drüber. Also ne, Fotograf, ja, aber das ist ja kein Hobby, das ist ja richtig, das ist eine richtige Firma. Also wir reden hier nicht drüber, dass du mal kurz irgendwie am Wochenende irgendwelche ein Bildchen machst oder so, sondern das ist, so eine Session dauert 6 bis 8 Stunden bei dir.
Ja, richtig.
Ja, das ist schon crazy. Also überleg das mal, 6 bis 8 Stunden für ein Fotoshooting. Was zahlen das so die Menschen für so ein Shooting, wenn ich das so indiscreet mal fragen darf? Vielleicht ist auch jemand dabei, der sich interessiert.
Das ist tatsächlich relativ individuell, weil wir das ja nicht irgendwie pauschal machen, sondern zugeschnitten auf die Person, dass es eine Grundgebühr gibt, die man zahlt für das Shooting an sich und danach werden die Bilder und Wandbilder und Alben und so weiter sehr individuell ausgewählt. Aber ich würde sagen, durchschnittlich investieren die Kundinnen so zwischen 4.000-4.500 Euro pro Shooting.
Aber ist für einen Tag trotzdem ein guter Preis, wenn da die Bilder auch schon inkludiert sind, sage ich jetzt nicht überzogen.
Ja.
Also wenn ich jetzt überlege, mein Stundensatz ist bei 1.500 Euro netto. Das ist, und ich denke, du bist körperlich da mehr engagiert als ich in der Sekunde. Wenn ich die Kamera halten, ist was anderes als einen Stift halten, ne? Da ist dann auch das Wissen vielleicht noch so ein Thema, aber ich finde es vom Preis her, ich hätte es mehr geschätzt. Also ich hätte jetzt mal so 10.000 Euro jetzt gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Das ist ja vielleicht noch Zukunftsmusik, vielleicht kommt das ja.
Jacqueline Stamos, liebe Grüße. Kollegin aus Forchheim, ne? Wir haben noch Optionen, also. Gibt's so Möglichkeiten. Aber gut, ich meine, das ist ja auch dein Job. Ich meine, damit ist ja auch gerechtfertigt, wenn man Geld verdient. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Was mich auch interessieren würde, ist, du hast einen sehr, sehr coolen Social-Account.
Ja.
Also da muss ich echt sagen, der ist sehr, sehr gut gepflegt. Das schaut wirklich top aus, was da im Endeffekt auch passiert.
Okay.
Ich habe mir nur gefragt, wie kriegst du es hin, dass dich die denn einschränken? Weil das ist ja jetzt schon, also da kann man schon viel reininterpretieren in dem, was du da machst im Endeffekt.
Ja. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es kommt aber auch ein bisschen auf die Plattform an. Wir sind ja sehr groß auf Instagram und auch auf TikTok. Und TikTok zum Beispiel ist viel strenger als Instagram.
Viel, härter, ne?
Viel, viel strenger. Also da kann man wirklich gar nichts mit irgendwie nur ein bisschen Haut zeigen. Das wird alles sofort gesperrt. Und dann droht auch der ganze Account gesperrt zu werden. Also da zeigen wir tatsächlich hauptsächlich Posing-Videos oder Outfits oder sowas. Also Outfits auf dem Bügel wohlgemerkt, nicht an der Person. Sonst wäre es, wie gesagt, zu viel Haut. Auf Instagram sind wir ein bisschen flexibler. Da kann man als Beitrag, also als Einzelbilder oder auch als Karussellposting relativ gut Fotos zeigen. Da geht aber auch nicht alles. Also zum Beispiel einen Hintern kann man nicht zeigen. Das wird sofort gesperrt. Genauso, wenn die Hände den Körper berühren, also zum Beispiel die Hände auf dem BH liegen oder sowas. Das wird auch als sexuelle Handlung abgetan und wird auch gesperrt. Und in den Reels oder sowas ist gleich wie auf TikTok, da geht auch gar nichts, wo Haut zu sehen ist.
Aber ich finde, das machst du schon clever. Also das dann zu, das auch zu diese Posing Vorschläge oder halt auch diese Anleitungen im Endeffekt. Das ist vielleicht auch für jeden, der mal gerne zu Hause Bilder machen möchte. Ich denke nicht, dass es in der Professionalität funktioniert, aber vom Grundsatz her hat man halt die ersten Tipps dazu. Ne? Und dann kommen die Leute vorbereitet. Also wenn die jetzt zu dir kommen und sie fotografieren lassen, haben die vorher mal deinen Account angeguckt, haben sie schon ein paar Posen überlegt oder ist es dann so im Fluss von deiner Seite aus?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich glaube, da kommt es ein bisschen auf den Typ Mensch an. Viele bereiten sich extrem gut vor. Man bekommt von uns aber ja auch sehr viel Tipps zur Vorbereitung und auch noch einen kleinen Fragebogen, den man vorm Shooting ausfüllen kann und so. Das machen die eigentlich schon alle. Andere sagen aber auch, okay, nee, ich lasse mich einfach komplett von euch leiten. Ihr seid das professionelle Team, ihr schlagt mir das alles vor. Und wiederum andere bringen halt Beispielbilder mit, wo sie sagen, hey, das gefällt mir gut, so in die Richtung möchte ich gehen. Aber das ist wirklich unterschiedlich.
Und jetzt so eine Frage, die bei mir die ganze Zeit nur rumhupft. Also kommen die Menschen mit der Vorstellung, pass auf, ich ziehe mich nicht komplett aus und machen es dann trotzdem im Laufe der Session? Ist es so, dass man da Vertrauen über, na gut, 8 Stunden, das ist ja eure Zeit, ne?
Ja, also die meisten haben es, denke ich, erstmal nicht vor, auch Aktfotos zu schießen.
Die meisten, wirklich?
Die meisten nicht, würde ich sagen. Okay. Die meisten machen es auch tatsächlich nicht. Manche sagen dann wirklich am Ende ja, hey, das wollte ich vielleicht ausprobieren, wollte aber auch erstmal sehen, wie ich mich fühle und so weiter, was absolut legitim ist und das würde ich auch so empfehlen. Wenn, machen wir die Fotos immer ganz am Ende dann. Ne? Wenn man alle anderen gemacht hat und vielleicht auch schon mal ein, zwei gesehen hat zwischendrin und weiß, es geht in die richtige Richtung, dann können sie sich überlegen, ob sie das halt zusätzlich noch machen möchten.
Okay, ja, spannend. Das ist halt, Wenn jetzt für dich als Unternehmer oder Unternehmerin die Zuschauer, das ist halt der Punkt, wenn du etwas professionell machst, dann ist es auch professionell im Geld verdienen. Und da ist egal, welche Handlung du ausführst, selbst wenn du Gartenbauer bist im Endeffekt. Und wenn du irgendwas hinrotzt, dann rotzt du irgendwas hin, da kriegst du auch kein Geld für. Aber wenn du die Menschen mitnimmst und emotional auch triffst, egal in welchem Bereich, dann sind die Menschen auch bereit, etwas zu investieren für das, was sie, ja, da, was sie da tun. Hast du das Gefühl, dass diese Fotografie an sich, Nacktfotografie, in der heutigen Zeit vielleicht sogar noch einen Tick besser wahrgenommen wird oder schlechter durch die entsprechenden Socials?
Ich glaube, das ist eine zweiseitige Medaille. Mhm. Also auf der einen Seite glaube ich schon, dass gerade wir natürlich auch mit unserer Message das schon gut rüberbringen können, dass es halt einen sehr positiven Effekt haben kann, dass man sich dadurch halt wirklich wohler fühlt im eigenen Körper und sieht, wie sinnlich und sexy und weiblich man aussehen kann. Aber es wird halt auch sehr viel verhöhnt. Also ich kriege auch ganz oft trotzdem Kommentare, dass das irgendwie mit Pornografie zu tun hätte oder ja, hier mach Onlyfans oder sonst irgendwas. Und das ist es einfach nicht. Also das sind zwei verschiedene Geschichten, weil wir machen das ja nicht mit der Intention, um die Frau irgendwie als Sexobjekt oder als erotisch oder ja als für Männer attraktiv darzustellen, ja, oder so, sondern uns geht es darum, der Frau selbst zu zeigen, was sie sein kann.
Wobei ich dir ehrlich sagen muss, wenn eine Frau für sich selbst sagt, ich habe damit kein Problem, dass Männer mich so wahrnehmen, dann ist das ihre eigene Lebensentscheidung, dann kann die machen, was sie will. Also ich finde es immer speziell, dass man von außen Menschen, gut, für einen Algorithmus ist gut, egal was da drauf kommt, also von der Scheiß drauf, aber trotzdem, ich finde es irgendwie schon sehr merkwürdig. Das Thema ist halt, wenn ich mir so die Epochen anschaue, die zeitlichen Epochen, ich denke, in weit vor unserer Zeit war es so, dass in jeder Burg oder in jedem Museum hängen nackte Frauen. Das war ganz normal, die zu malen. Und da reden wir ja nicht drüber, dass man einmal draufdrückt, sondern da waren das ja Wochen, wo so ein Bild im Endeffekt dann gemalt wurde. Und da war das viel offener. Da gab es eine Zeit, die das komplett verpönt hat. Also da würde ich jetzt mal sagen, selbst meine Jugend, da hätte es jetzt, wenn jemand nackt mitgemacht hat. Also da gab es so Playboy und Praline, das war noch das Höchste der Gefühle. War aber komplett verpönt. Und jetzt ist es so, durch Social Media wird es schon wieder etwas offener. Zumindest wirkt es so, weil man halt über Themen auch reden kann. Also die Kinder kriegen vielleicht nicht zwingend nur eine vorgefertigte Meinung von irgendeinem Gedankengut, das in die christliche Richtung oder in irgendeine andere religiöse Richtung geht, eingeprägt, sondern haben halt ihre eigene Möglichkeit. Das ist halt Vorteil von Social Media. Das andere ist das, was du sagst. Das ist halt auch nachteilig in andere Richtungen. Ne? Lassen sich mehr Männer oder Frauen fotografieren?
Wir fotografieren tatsächlich keine Männer.
Nein?
Nein, wir fotografieren nur Frauen oder Paare.
Okay, warum?
Das hat den simplen Hintergrund.
Aber Moment, wenn Paare, dann nur Frauenpaare oder auch Mann-Frau?
Nein, auch Mann-Frau.
Also doch Männer?
Ja, also innerhalb von einem Paar-Shooting fotografieren wir auch Männer. Da können wir auch Einzelfotos von Männern machen, aber wir fotografieren keine einzelnen Männer alleine im Shooting.
Okay.
Mit dem simplen Hintergrund, dass es bisher wirklich keiner geschafft hat, eine seriöse Anfrage zu stellen.
Nein!
Doch.
Jungs, ey.
Ich kann es nicht anders sagen.
Okay. Liegt daran, weil die Männer zu doof sind zu schreiben? Oder was ist das? Also keine seriöse Anfrage. Was heißt das so? Hey, ich möchte Bilder machen? Oder was ist da? Was ist die Anfrage dann da?
Das wäre ja noch legitim so. Aber also es hat tatsächlich einer mal in den Kennenlern-Call mit mir geschafft. Mhm. Also der hat wirklich normal geschrieben. Er möchte gerne Bilder von sich haben und so weiter. Und mit dem habe ich telefoniert. Und dann kam aber im Telefonat halt schon ein ungutes Gefühl auf, weil er dann gefragt hat, sind wir dann während des Shootings allein. Und ich dachte mir so, okay, das geht jetzt in eine Richtung, wo ich nicht hin möchte.
Oh mein Gott.
Es gab aber auf der anderen Seite halt auch einfach zum Beispiel Nachrichten. Da hat einer geschrieben, ja, er möchte sich als Pornodarsteller bewerben. Dazu braucht er professionelle Fotos, auf denen er seine 22 Zentimeter darstellen kann und auch ein Foto, wie er abspritzt. Und da dachte ich mir dann so, das ist jetzt auch nicht unser Metier.
Okay, also Jungs, ey, ganz ehrlich, ihr seid schon echt alle, unser Geschlecht ist schon... Nennen wir es mal speziell.
Ja.
Männer haben schon echt den Dachschaden manchmal. Das ist tatsächlich so. Ich bin ja selber einer, ich weiß, wovon ich rede. Also von daher alles gut. Jetzt lass uns mal auf das Thema du als Unternehmerin eingehen, okay? Mhm. Also das, was du machst, ist ja sehr, sehr speziell. Meine Fotografie ist jetzt nicht so das wahnsinnig Spezielle. Das muss man halt gut können. Jetzt hast du eine spitze Zielgruppe, was dieses Thema angeht. Du wirst jetzt eher weniger Tierfotografie anbieten.
Ne? Gar nicht, nein.
Außer den Herrgottsland-Tiergarten, den holst du da halt vor die Linse. Aber wie machst du diese unfassbaren Umsätze? Also wir reden tatsächlich über siebenstellige Umsätze, okay? Also das ist jetzt nicht so, dass du da sitzt und sagst so, ich habe da so ein kleines Würstel-Unternehmen. nicht verkehrt verstehen. Okay, ich meine damit, dass man es halt professionell betreibt und auch wirklich Geld damit verdienen kann. Was unterscheidet dich da von anderen Fotografen? Was war dein Weg zu diesen großen Umsätzen?
Ja, also ich habe ja auch ganz klein angefangen. Mhm. Ja, ich habe das damals als Hobby gestartet mit der Fotografie und habe mich mit einer Freundin immer gegenseitig fotografiert, weil wir es einfach schön fanden, gerade wenn wir neue Klamotten geshoppt haben und so. Und dann habe ich mich halt immer mehr damit auseinandergesetzt und wurde immer besser, habe bessere Ausrüstung angeschafft. Und irgendwann hat dann einfach eine befreundete Familie von meiner Mama mich gefragt, ob ich von denen nicht Familienfotos machen möchte. Und sie würden mir auch Geld dafür geben. Ich war damals 19 und ich so, oh, Geld? Interessant. Naja, ich habe damals im Monat 150 Euro Taschengeld bekommen noch. Okay. Und die haben mir dann für dieses eine Shooting, was ich da gemacht habe, das hat vielleicht ein, zwei Stunden gedauert oder so, haben die mir 80 Euro in die Hand gedrückt. Das war mehr, als ich damals im Monat bekommen habe. Und dann habe ich Blut geleckt sozusagen. Okay. Dann dachte ich mir, das finde ich super. Ja, kann ich mein Taschengeld aufbessern. Dann hat meine Mama zu mir gesagt, ich müsse ein Gewerbe anmelden, wenn ich das jetzt öfter machen möchte. Ich hatte ja keine Ahnung von gar nichts. Mit 19 gerade aus der Schule draußen, da wird einem sowas ja nicht beigebracht. Ich wusste gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt, sich selbstständig zu machen und ein Gewerbe anzumelden.
Aber dann muss ich echt sagen, ist deine Mama schon sehr, sehr gut damit umgegangen, weil die meisten werden da komplett alleingelassen, was das Thema angeht.
Ja, das kann ich mir absolut gut vorstellen. Da bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar, weil sonst wäre ich heute gar nicht hier, wo ich jetzt bin.
Ist so. Und dann?
Ja, dann habe ich das Gewerbe eben angemeldet und habe erstmal alles Mögliche angeboten. Alles Mögliche, wirklich Hauptsache, ich kriege dafür irgendwie Geld. So. Weil das war halt irgendwo schon immer so ein bisschen mein Anreiz, ja, muss ich tatsächlich sagen. Zumindest da am Anfang so, am Start. Ne? Weil da hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht über Spezialisierung oder sowas. Und dann habe ich erstmal alles Mögliche fotografiert, habe dann auch das ein oder andere Coaching, auch eben businessbezogen, mitgemacht. Und da kam dann irgendwann auf das Thema Spezialisierung, dass man halt die Zielgruppe besser ansprechen kann und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, was möchte ich denn eigentlich wirklich machen, also vom Bereich her. Was macht mir am meisten Spaß? Und dann bin ich ziemlich schnell auf Boudoir-Fotografie gekommen, weil ich tatsächlich in dem Bereich auch am liebsten selbst vor der Kamera stehe. Mhm. Ja, weil mir das auch das Gefühl gegeben hat, was ich jetzt anderen Frauen mitgebe, also dass ich einfach meinen Körper von der anderen Seite sehen konnte, dass ich mich weiblich gefühlt habe, sinnlich gefühlt habe, meinen Körper halt akzeptieren konnte. Und daraus ist es dann entstanden, dass ich sage, hey, dieses Gefühl möchte ich halt jetzt auch allen anderen Frauen mitgeben.
Das heißt, das, was ich immer sage, talk your walk, also sprich, mach das, was du selber redest, war bei dir auch so. Du hast also vorher selber diese Fotos gemacht und hast dann gesagt, Mensch, also kann ich besser als der Fotograf.
Ja, ich habe mich anfangs tatsächlich selbst fotografiert in dem Bereich. Ach, also mit 16 schon hobbymäßig habe ich mit Funkauslöser und Stativ selber solche Fotos von mir gemacht. Echt? Und das war mein erster Übungspunkt. Okay. Ja, mit 16 darf man das nicht bei anderen Fotografen machen. Das, also das sollte keiner tun, unter 18-Jährige in dem Bereich zu fotografieren. Das zählt zur Kinderpornografie.
Okay, so weit habe ich jetzt gar nicht gedacht in der Sekunde.
Das sollte man nicht tun. Okay. Aber als ich 18 war, habe ich mich dann eben auch bei anderen Fotografen vor die Kamera gestellt. Und das hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Habe da vieles rumprobiert. Habe dann auch eben hinter der Kamera als Fotografin die ein oder anderen solchen Shootings schon gemacht. Und dann habe ich eben irgendwann gesagt, so hey, ich mache jetzt nur noch das und werde auch mein Studio wirklich passend dazu einrichten, dass da wirklich dann ein Bett drin steht, ein Sofa drin steht, ein Spiegel und so. Dass es halt so ein bisschen so ein Hotelzimmer-Vibe hat sozusagen.
Okay. Ich weiß nicht, ob du deine Geschäftsthematik, ich weiß, was dann im Endeffekt ausgelöst hat, dass die großen Umsätze gekommen sind. Ich habe mich ja ein bisschen vorher mit beschäftigt mit der Kollegin. Ja. Nichtsdestotrotz, würdest du es verraten oder sagst du, nee, ist mein Geschäftsgeheimnis, sollen sich mal andere damit beschäftigen, also diesen Part.
Da kann ich ruhig was dazu sagen, also gar kein raus. Problem. Also ich habe anfangs tatsächlich so kleine Pakete gehabt von den Preisen her, also zum Beispiel 60 Minuten Shooting, 10 Bilder inklusive, kostet Betrag X und noch ein größeres Paket, das kostet dann Betrag Y. Und ich habe die Leute dann immer zu Hause alleine aussuchen lassen über so eine Online-Galerie. Ja. Das ist auch, glaube ich, der Standard in der Branche, also bei Fotografen, das passiert am allermeisten. Und der absolute Game-Changer für mich war dann tatsächlich IPS, In-Person Sales nennt sich das. Und ich habe dann praktisch eine persönliche Bildpräsentation eingeführt, sodass ich mit meinen Kunden zusammen nach dem Shooting dann die Fotos durchgehe, mit ihnen selber auswähle, was sie haben wollen und dann natürlich auch noch Produkte wie Wandbilder und Alben und so weiter mit anbiete, damit man die Fotos auch immer sehen kann. Mhm. Weil die nützen einem ja gar nichts, wenn man sie nur auf dem Handy hat und die unter den nächsten 500 Bildern verschwinden.
Ja, das ist, also muss ich echt sagen, das hat mich auch selber in dem Moment, wir machen ja sehr viel, wir haben früher auch, als wir noch nicht die Agentur hatten, sehr viel Business-Bilder halt auch machen lassen. Ne? Ja. Und was mir beim Fotografen immer genervt hat, ist also die Vorauswahl, weil der Köder muss halt im Fisch schmecken. Im Endeffekt muss ja dann trotzdem jemand für sich selber sagen, ich finde Bilder toll. Und wenn ich dann schon eine große Auswahl hatte und vielleicht das, wo ich jetzt gedacht habe, Mensch, das ist super, gar nicht dabei ist, Schade. Natürlich kann man auch entsprechend sagen, pass auf, das ist fürs Business vielleicht nicht gut, aber nicht alles, was du fotografierst, ist fürs Business. Das ist ja auch mal was für sich selber. Deswegen, dieser Part zu wechseln, war mit Sicherheit eine sehr, sehr gute. Die Menschen möchten halt ihr Zeug, 8 Stunden so eine Session. Ich meine, wie viele Bilder machst du da? 4.000?
Nein, so viel nicht. Man muss ja bedenken, dass das nicht alles Shooting-Zeit ist, sondern wir beginnen ja mit einem Styling für Haare und Make-up, was die Mädels bei uns bekommen. Das dauert schon 1,5 Stunden.
Das ist damit inkludiert?
Genau, das ist inkludiert.
Ach, geht weiter.
Haare, Make-up werden gestylt.
Ja, ernsthaft jetzt?
Ja, okay, also, sag das mal meinen Kunden. So.
Sie ist zu günstig. Okay, also solange sie die Preise noch nach oben, nicht nach oben fährt, einmal bitte hier hin, weil ich muss da einschreiten, das hilft nichts. Das ist einfach so.
Okay, dann letzte Chance jetzt.
Nein. Ich meine das wirklich ernst. Ich meine, 8 Stunden, das ist ein ganzer Tag. Natürlich sagt man so, ja, 4.000 Euro, aber wenn das Styling mit dabei ist, die Bildbearbeitung ist dann auch dabei?
Ja.
Crazy, das, also ich finde es zu günstig.
Und Zugang zu unserer Shooting-Garderobe mit über 350 Sets und Bodies in den Größen XS bis 4XL.
Ich finde es, das ist auch größer.
Ja, also da findet jeder was. Wir hatten bisher keine Frau, die bei uns nichts gefunden hat. Und das ist halt auch komplett inklusive. Also da zahlt man auch nicht pro Teil dann nochmal on top oder so, sondern wir fotografieren in einem Shooting so 6 bis 8 Outfits, was auch sehr viel ist. Das machen auch viele andere Fotografen nicht. Und die kannst du auch in der Theorie alle bei uns leihen, wenn du keine eigenen Sachen hast.
Ich finde es aber cool, dass du auch sagst, okay, du hast diese größeren Größen. Ja, das ist ja für, also jeder hat so seine eigene Entscheidung zu seinem eigenen Körper. Ich glaube, da hat davon außen auch keiner was dazu sagen. Ich bin jetzt eher der Typ, der sagt, ich bin sportlicher. Aber ich finde es grauenhaft für andere Menschen und das ist jetzt kein irgendwie weichgespülter Kacke, okay, bevor jetzt wieder irgendein Stein anfängt, ist ja nichts. Das ist meine Einschätzung, wenn jemand sagt, ich habe da keinen Bock drauf und fühle mich in meinem Körper trotzdem wohl, dann habe ich kein Recht, dem zu erklären, das ist aber anders besser. Wer ist man auf der Welt, dass man anderen seine Meinung aufdrückt? Also halte ich für sehr speziell. Finde ich aber toll, dass du dann die Möglichkeit auch anbietest.
Ja, es ist uns auch ganz wichtig, einfach eben zu sagen, jede Frau ist schön. Und es geht eigentlich wirklich um das Gefühl und nicht um den Körper, den man hat, weil sexy ist an Attitude.
1000%. Das ist 1000% so. Was waren so die wichtigsten Entscheidungen auf deinem Weg, den du gegangen bist? Also gibt es so ausnahmslos einen Punkt oder zwei Punkte, wo du sagst, also weil ich das gemacht habe, habe ich das und das erreicht?
Ja, also die wichtigste Entscheidung war als allererstes natürlich das Gewerbe überhaupt anzumelden.
Geil, okay.
Aber cool. Darüber hinaus dann auch die Umstellung eben von dem System auf die Grundgebühr und dann nach individuell anpassbare Pakete sozusagen. Das hat mir halt sehr, sehr viele Freiheiten gegeben, dass es nicht so, oder halt auch den Kunden Freiheiten gegeben, dass es halt nicht einfach nur dieses eine Paket ist oder das andere Paket und du weißt halt vorher schon, ja okay, es ist nur das möglich, sondern so kann man halt jetzt ganz individuell wählen. Also das ist halt auch für die Kunden, denke ich, relativ angenehm, dass sie dann nicht eingeschränkt sind oder so. Ne? Und absoluter Gamechanger für mich auch, weg von einer einzigen Person zu einem mittlerweile Team aus 8 Leuten.
Ja, das wollte ich auch sagen. Das ist so, dass du inzwischen gar nicht mehr alleine machst, ne, das Thema. Aber es trotzdem ist ja sehr fokussiert auf deine Person. Du bist die Hauptperson, du bist die Chefin in diesem Laden und du machst auch die Bilder am Ende dann, ne?
Auch. Ich habe auch eine weitere Fotografin, bei der es möglich ist, doch genau seit einem Jahr jetzt fast. Warum hat Jackie das nicht erwähnt?
Ja, schau mal, ich habe es nicht registriert, das kann durchaus sein.
Alles gut. Nee, also ich habe auch eine weitere Fotografin, die ebenfalls Shootings anbietet. Bei mir sind auch Shootings möglich, aber bei ihr halt deutlich schneller als bei mir, ne? Weil bei mir natürlich die Termine recht beliebt sind.
Ich habe eine Frage drin, die ist vielleicht ein bisschen blöd. Tust du dir als Frau leichter, solche Bilder zu machen gegenüber Frauen? Oder sehen die Frauen das dann einfacher?
Sagen wir mal so, also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt leichter tun würde als ein Mann, weil ich bin kein Mann, das kann ich nicht einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Frauen sagen, ja, sie kommen lieber zu einer Frau, um sich fotografieren zu lassen, als zu einem Mann und sie würden sich da wohler fühlen. Und es ist für viele halt auch wirklich ein Kriterium zu sagen, warum sie mich buchen und nicht irgendeinen anderen Fotografen, der jetzt bei ihr vielleicht in der Nähe ist oder so.
Ja, ich verstehe das. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was ich bei uns in der Branche, also in meiner Branche ist so, dass die Frauen, und das ist ja auch der Grund, warum ich diese Podcast mache mit starken Frauen, weil ich glaube, dass Frauen Unternehmerinnen sein einfach noch nicht so sehr in der Wiege haben, weil das einfach eben keiner klärt. Deswegen hole ich auch die Ladies ja hier in die Podcasts. Und bei uns in der Branche ist es ja noch schlimmer. Also wir haben ja eine ganz, ganz niedrige Frauenquote. Jetzt wirst du ja von einer Kollegin betreut. Aber jetzt auch da meine Frage, ist es für dich als Frau besser oder angenehmer, mit einer Frau im Endeffekt deine Sachen finanziell zu besprechen und unternehmerisch? Oder sagst du, es ist eigentlich wurscht?
In dem Fall ist es mir tatsächlich egal. Mhm. Aber ich bin da auch nicht so. Ich bin auch schon zu einem Frauenarzt gegangen zum Beispiel. Okay. Da mache ich auch keinen Unterschied.
Es ist spannend, weil ich habe damals, habe mich ja damit nochmal beschäftigt, wann kam die Anfrage und so weiter von dir, ja. Und ich habe damals gesagt, nee, also ich erstmal kann ich in dem Bereich wenig sagen. Du bist so relativ weit weg von hier. Das heißt, damals warst du ja noch nicht so groß, wie du heute bist. Das heißt, wir haben ja auch den Anspruch, dann Kunden größer zu machen. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass es einfach zu weit ist und dass einfach in der Größe, in der du bist, besser ist, wenn es jemand vor Ort macht. Aber ich habe ganz bewusst eine Frau ausgesucht. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Vielleicht, weil mein Glaubenssatz ist, eine Frau lässt sich lieber von der Frau beraten. Aber jetzt sagst du, es ist gar nicht so. Das ist halt wieder so Glaubenssätze, die man sich irgendwann mal im Leben anschafft. Die engen ein, aber befreien auch manchmal. In dem Moment denkt es vielleicht ja. Aber du bist ja zufrieden
mit was du machst. Ja, absolut. Also okay. Das sollte jetzt auch gar nichts Gegenteiliges aussagen.
Genau, davon gehe ich auch aus. Hast du mal Kunden abgelehnt oder lehnst du Kunden ab? Also nicht Männer, habe ich jetzt mitbekommen. Okay, wenn die ihr bestes Stück zeigen wollen, bist du nicht die Richtige. Verstehe ich. Aber gibt es auch Ladies, die du ablehnst, wo du sagst, also boah, nee.
Ja, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Das war allerdings auch eine, die war schon mal bei mir vor vielen, vielen Jahren schon, als ich noch Porträts fotografiert habe, ganz normal. Da war ich auch noch allein, da war ich ganz klein noch. Und mit der hatte ich eine schlechte Erfahrung gesammelt, weil sie sehr viele zusätzliche Bilder ausgewählt hatte. Und dann hatte ich dazu eben noch mal eine Rechnung ausgestellt, hatte dann die Bilder schon fertig bearbeitet, schon rausgegeben und diese Rechnung wurde nie bezahlt. War natürlich auch mein Fehler, dass ich alles schon fertig gemacht habe und rausgegeben habe. Aber die hat mir tatsächlich erneut nochmal eine Anfrage gestellt, aber sie wirkte für mich halt irgendwie sehr unzuverlässig und dementsprechend habe ich gesagt, okay, der Person möchte ich halt einfach nicht nochmal ein Shooting geben, mit der will ich nicht nochmal zusammenarbeiten und ich bin ja glücklicherweise auch mittlerweile in einer Position, wo ich es mir doch durchaus ein bisschen aussuchen kann.
Ja, das würde ich auch behaupten. Das Thema ist, ich muss da darauf einspringen, weil das kenne ich auch, wir haben immer mal wieder, an der heutigen Zeit mehrt sich sogar, kannte ich früher gar nicht, dass Menschen im Endeffekt eine Dienstleistung nutzen, sich die Konzepte geben. Also normal ist es so, dass ich Konzepte nur rausgebe, wenn jemand, das ist ja unsere Dienstleistungsarbeit, ne, dahinter. Ja. Und da stecken 30, 40 Stunden Arbeit drin und wir kriegen die bezahlt in der Sekunde, wenn der Kunde sagt, let's go, Gelder bei uns anlegt, da kriegen wir Provisionen dafür, das muss ich dir nichts erzählen, du bist Mandant bei uns. Aber es gibt dann auch schon mal Kunden, die dann in der noch keine Entscheidung treffen in der Erstberatung, ist für mich in Ordnung, in der heutigen Zeit vielleicht auch sogar. Man hat keine Strafzinsen mehr auf dem Konto, man muss das Geld nicht runterräumen und hat vielleicht auch so ein bisschen mehr Informationen, als früher sich Holding begonnen hat zu beraten, also online zu zeigen, dass wir das tun. Da hat keiner über Holding geredet, jetzt reden die viel mehr. Ja. Aber dann kommen die und sagen, nee, pass auf, wir machen das so, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Und was ich merke aktuell ist diese Unzuverlässigkeit in dem Moment, dass es dann halt auch länger dauert, bis sie wirklich eine Zusage geben oder gar keine Zusage mehr geben. Genau. Und das ist einfach, da gebe ich dir als Unternehmer auch oder Unternehmerin den Tipp, lass dich auf so einen Scheiß ein. Also das ist für mich auch wieder so ein Thema, so ein Learning jetzt auch wieder des letzten halben Jahres. Das ist entweder man trifft eine Entscheidung und man lässt es halt einfach sein. Das ist einfach so. Ne? Wenn jemand dann geht und das ist dann 50-50 Chance oder vielleicht sogar eher geringer, dann lass es gleich sein. Entweder man trifft eine Entscheidung für das Thema oder macht es halt einfach nicht.
Ich sage auch immer, wer will, der kann.
Genau. Das ist ein super Spruch. Hast du das Gefühl, dass es Frauen im Unternehmertum immer noch schwer gemacht wird? Also dass eine Frau es grundsätzlich schwerer hat, unternehmerisch tätig zu werden?
Ich sag mal so, wenn man jetzt unter Unternehmern unterwegs ist und in der Branche auch netzwerkt und so weiter und auf die eine oder andere Veranstaltung geht oder so, dann merkt man schon sehr stark immer noch, dass die Quote an Frauen, die da unterwegs ist, sehr gering ist. Mhm. Also ich war erst letzte Woche wieder auf einer Veranstaltung und ich würde behaupten, von 100 Leuten waren da 90 Männer anwesend und 10 Frauen höchstens, maximal, wenn nicht sogar weniger. Und ich gehe dann schon immer hin zu den anderen Frauen und sage, ach wie schön, noch eine Frau, lass uns noch ein bisschen die Quote erhöhen und so. Ich finde es tatsächlich sehr schade, dass es immer noch sehr männerdominiert ist. Es ist okay, aber ich finde, es dürften sich halt mehr Frauen auch trauen, den Weg zu gehen. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass es halt nicht einfach ist. Ne? Ja. Also jetzt mal unabhängig davon als Mann oder als Frau, aber man muss viel Energie reinstecken und man muss sich halt sehr dafür entscheiden, das auch wirklich durchzuziehen, weil von nichts kommt auch nichts.
Also da muss ich mal eine Lanze brechen, auch für die Frauen in Bezug auf Umgang mit Männern. Also was ich merken durfte, ist, dass Männer ein unfassbares Ego-Problem haben, wenn Frauen erfolgreich sind.
Ja,
also,
das habe ich auch gemerkt.
Ich glaube, dass mein Ego zum Glück groß genug ist. Ich glaube, also meine Frau ist sehr, sehr eigenständig. Das ist eh schon das bescheuert, wie man das formulieren muss, so in der Art. Ne? Aber ich glaube, dass viele Männer von meiner Frau eingeschüchtert werden, ne? Weil die einfach da hast du auch, da musst du schon auch dich zur Wehr setzen als Mann. Und das, ich finde es cool, ich finde es super, weil ich hasse es, wenn so nach oben geguckt wird und so, haha, macht mich kirre. Das macht meine Frau ganz sicher nicht. Aber viele Männer haben damit ein Problem. Und wenn eine Frau erfolgreich ist, ist es leider in unserer, bitte hinterfragt mal euer Mindset. Hey, wenn eure Frau erfolgreich ist, seid doch bitte einfach stolz drauf. Aber dann ist es so, ja, da bin ich der Mann am Herd. So, ja, so what? Dann sei noch erfolgreicher als deine Frau und macht eine Dynamik draus. Das fehlt in vielen Bereichen einfach, ja, dieses Rollenbild und dieses Thema.
Absolut, das habe ich auch schon tatsächlich sehr oft gemerkt. Ich bin ja aktuell Single und das hat seinen Grund. Ich habe auch schon viel versucht zu daten und so weiter. Und ich date halt auch gerne Unternehmer, weil da das Mindset einfach ein bisschen ähnlich ist. Aber da sind trotzdem viele Männer dabei, die dann zum Beispiel behaupten, ja, ich komme voll damit klar, wenn die Frau erfolgreicher ist und so. Und man merkt dann aber halt wirklich über die Taten und auch die Worte und so weiter, dass es definitiv nicht so ist und dass sie dann halt doch wieder eingeschüchtert sind davon, dass ich halt erfolgreich bin.
Ja, oder halt dann einfach merken, okay, sie wollen das dann vielleicht unterdrücken oder dominieren oder so und dann im Endeffekt abdriften in so ein Thema, dann das eher ins Lächerliche ziehen. Das ist das ist so ein Thema und da man halt, also da lassen sich dann viele Frauen schon auch einschüchtern, dass das dann einfach, weil man das dann ins Lächerliche zieht oder emotionalen Druck ausübt, so, das ist für mich auch, Jungs, wenn ihr das macht, na, bitte versucht euer Mindset zu ändern, es ist wirklich, und lasst es versuchen am besten davon weg. So nach dem Motto, so emotionalen Druck ausüben, dass die erfolgreiche Situation anders gedreht wird.
Ja.
Also durch, also wirklich dumme Gesten oder durch dumme Kommentare oder sowas, ja. Das ist schade, das muss man einfach so sagen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Frauen sich halt schwer tun, auch in der Finanzdienstleistung. Du kannst halt einfach unfassbares Geld verdienen. Und ich sage mal, eine Frau, die mir erklärt, ja, aber ich will Kinder kriegen, sage ich, ja, also Frau Stammers hat ja auch Kinder.
Ja.
So, das, eine bessere Branche kann man dafür gar nicht nehmen, als die, in der wir sind, weil du von allen Situationen aus arbeiten kannst, egal wo du bist. Aber dann kommt meistens von der männlichen Seite dann das Thema, ja, aber das ist, dann ist er ja nicht so oft da und dann, also, ja, wie oft bist denn du da? Also, das ist also wirklich, das sind so Themen, wo ich mir nicht so, herzlichen Glückwunsch.
Ja, es gibt für alles Lösungen.
Hast du das Gefühl, es gibt in der Gesellschaft wirklich noch diese klassischen Vorurteile, wenn es um Unternehmerfrauen geht? Also du hast ja fast schon bestätigt, dass es so ist jetzt gerade. Aber wie würdest du es festmachen?
Ich merke es immer wieder, also eigentlich egal, mit wem ich spreche, ob es jetzt Unternehmer sind an sich oder ob es andere Frauen sind, die dann auch vielleicht neidisch sind oder sowas. Das merke ich zum Beispiel auch auf Social Media sehr stark, dass da doch immer wieder auch andere Frauen Hate-Kommentare oder sowas schreiben.
Dass von Frau zu Frau Hate-Kommentare kommen?
Ja, Männer schon auch, aber die ziehen es meistens dann halt eher in so eine sexuelle Schiene, dass sie dann halt sagen, ja, hier komm, total geil oder mach Onlyfans oder sonst irgendwas. Aber also das merke ich eigentlich schon überall. Also ich kann kein ganz genaues Beispiel nennen, aber es ist immer wieder so, dass wenn ich mit Leuten rede, dass sie dann wirklich versuchen, mich klein zu halten und zu sagen so, ja, bist du dir sicher? Willst du es wirklich so machen? Mhm. Ist das nicht zu gefährlich? Schalt doch einen Gang runter oder arbeite nicht so viel oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, so, lass es mal erstens meine Sache sein. Weil wenn du nicht damit klarkommst, ist es ja in Ordnung, aber es ist meine Entscheidung. Und wenn ich so viel arbeiten möchte, dann mache ich das halt auch. Und dann habe ich aber halt auch den Erfolg, den diese Personen dann halt vielleicht nicht haben.
Heieiei, dass es von der Frau kommt, ist immer noch das Spezielle. Der größte Feind der Frau ist immer noch die Frau. Auch das sollte man vielleicht mal ändern. Aber was zeichnet jetzt eine starke Frau aus? Also wenn du jetzt eine starke Frau definieren sollst, ich glaube, viele Frauen, die bei dir vor der Kamera sind, die wachsen auch in der Stärke, würde ich jetzt mal behaupten, weil man einfach in dem Bereich vielleicht Bestätigung dann bekommt. Was zeichnet jetzt eine starke Frau aus?
Ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall eigenständig ist und ihre eigenen Entscheidungen trifft und dass sie zwar Ratschläge und Kritik annimmt, aber eben trotzdem für sich selber dann abwägt, ist das jetzt für mich relevant oder nicht. Also einfach so ein bisschen diese Unabhängigkeit von anderen und auch von anderen Meinungen. So, das finde ich tatsächlich sehr, sehr stark als Frau, weil viele Frauen sich halt trotzdem noch von anderen Leuten viel sagen lassen oder beeinflussen lassen, teilweise halt eben auch vom Partner oder sowas. Aber ich finde es einfach cool, wenn die ihr eigenes Ding durchziehen.
Ja, ich finde auch, dass dieses Thema mit Eigenständigkeit immer so negativ gesehen wird, weil das heißt dann so, ja, ich habe jemand anders nicht nötig. Es hat mit Nötigsein überhaupt nichts zu tun. Genau. Das ist eher, jeder hat ein individuelles Leben und dieses individuelle Leben endet und beginnt. Und wenn man beginnt und dann seine Festplatte vollschreiben lässt, ist die Frage, wie wird es vollgeschrieben? Und wenn man das auf seine Art und Weise vollschreibt, dann gehe ich davon aus, dass man auch beim Ende sagt, das war ein geiles Leben.
Ja.
Wenn man in die Kiste steigt und sagt, jemand anders hat mich beeinflusst und dem Moment es dann merkt, ich glaube, dann ist es einfach zu spät. Ich weiß nicht, was danach noch kommt. Ne? Aber es ist schon ist eine gute Beschreibung, die du da gerade nimmst. Ist witzig, bei Männern wird es als Credo genutzt. Also sei unabhängig, sei stark, lass dich nicht von Meinungen beeinflussen. Bei einer Frau ist es fast schon Wunsch, dass man es äußert, lass dich nicht beeinflussen. Und das ist eine andere Tonation allein schon, wenn man es ausspricht. Das ist immer noch ein Gesellschaftsthema, das einfach, ja, dass vielleicht auch diese Podcasts jetzt dazu beitragen, dass es anders ist. Deswegen ist es toll, dass du als Frau darüber sprichst und ich als Mann das auch mal hinterher pfeife für uns in unserem pseudomäßigen starken Geschlecht hier. Jetzt mal, wie gewinnst du denn genau die Kunden über Social Media? Ich meine, wir haben vorhin festgestellt, du zeigst schon Bilder, ne? Du zeigst auch im Endeffekt, sagen wir mal, Bilder, die noch möglich sind. Aber was ist so deine Content-Strategie bei diesem ganzen Thema? Wohin führst du die Menschen, wenn du deinen Content machst? Was ist dein Ziel?
Ja, also der erste Step ist ganz klar Sichtbarkeit, weil dieses Thema ja nicht wirklich bekannt ist und nicht in den Köpfen von den Frauen drin ist. Also viele müssen wir erstmal darauf aufmerksam machen, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, das eigene Selbstbewusstsein zu steigern. Weil die da von alleine nicht drauf kommen, was auch völlig legitim ist. Ne? Würde ich auch nicht, wenn man mir das nicht sagen würde. Ja. Dementsprechend, das Wichtigste ist halt wirklich erstmal Aufmerksamkeit zu generieren, Videos zu drehen, die wirklich viral gehen. Das sind halt meistens solche Posing-Geschichten zum Beispiel oder auch mal das ein oder andere Video, wo ich so zwei Outfits zeige, weil da wird viel kommentiert, welches sie halt schöner finden zum Beispiel. Und die bringen Aufmerksamkeit auf unseren Account. Und dann wird der entweder angeschaut oder uns sogar schon gefolgt und so weiter. Und dann posten wir natürlich zwischendrin auch mal andere Themen, wo wir eben drauf eingehen, wie solche Fotos das Selbstbewusstsein halt wirklich stärken können. Zeigen auch Einblicke in die Shootings, dann vor allem in den Insta-Stories und so weiter. Und dann wird halt nach und nach Vertrauen aufgebaut. Also man merkt schon wirklich, wenn ich mit den Interessentinnen dann telefoniere, dass viele sagen, ich habe jetzt schon ein Jahr oder so euch verfolgt und zugeschaut und jetzt möchte ich einen Termin machen. Also da ist die Spanne schon sehr, sehr lang, wo erstmal Vertrauen geschaffen werden muss und Einblicke gezeigt werden müssen, bis jemand dann wirklich sagt, so hey, jetzt möchte ich das auch machen.
Ich glaube, das ist sogar normal. Also ist bei mir in der Branche auch. Also ich habe ganz häufig Anfragen, die so ein Jahr lang Podcast hören oder den Content folgen und dann irgendwann ist halt so eine initiative Entscheidungsgrundlage gefällt. So, es gibt ein Wort im Podcast, wo sie sagen, jetzt geht's los. Ja, so. Ja. Das ist ganz normal. Ich denke, Vertrauen aufbauen muss man ja in dem Bereich auch.
Auf jeden Fall.
Denkst du, dass einfache Videos leichter aufnehmbar sind als schwere Videos? Also Beispiel, du zeigst zwei Outfits, ist nicht so schwer. Na, da kann man das kann man kommentieren. Weil ich merke halt bei uns, wenn ich versuche, meine Dienstleistungen in einfache Worte runterzubrechen, tue ich mir schon tatsächlich immer, ich bin guter Verkäufer, aber ich tue mir echt schwer. Und dann auch punktgenau und so. Das ist für mich immer ein Grauen, weil ich einfach was erklären möchte dazu. Das geht aber überhaupt nicht viral, weil es einfach keine Sau juckt. Die möchten beraten und dann bei uns werden. Also wie siehst du es bei dir? Ist es einfacher, größer, geht es schneller viral? Oder sagst du, nein, die Leute möchten bei dir schon wirklich wissen, was Sache ist?
Also wir haben ja schon verschiedene Sachen ausprobiert und das, was wirklich am einfachsten viral geht, sind tatsächlich diese Posing-Geschichten, weil die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, mit Sicherheit auch bei Männern. Wenn ich jetzt da stehe und irgendeine schöne Pose mache, wo ich meinen Hintern in die Kamera strecke, dann wird es natürlich viel geklickt und so weiter. Deswegen sagt auch meine Social-Media-Mitarbeiterin dann immer, hey Miriam, wir brauchen wieder Videos mit ganz viel Arsch von dir. Und ich denke mir so, juhu.
Okay, wir sind wirklich sehr einfach gestrickt. Verdammte Scheiße nochmal.
Ja, es ist so. Aber also die bringen halt die Aufmerksamkeit auf den Account. Okay. Wir haben natürlich auch schon Videos gemacht, wo wir den kompletten Ablauf von so einem Boudoir-Erlebnis, wie wir es ja immer nennen, es ist ja eigentlich kein Shooting bei uns, sondern ein ganzes Erlebnis, wo wir das erklären, aber die gehen nicht viral. Ja. Also das ist gut für die Leute, die praktisch schon uns folgen, die schon unsere Community sind, um das Ganze zu vertiefen, aber das ist definitiv nicht das, was die Aufmerksamkeit generiert.
Also man muss eine Mischung dann im Endeffekt
generieren. Genau, wir verfolgen tatsächlich einfach eine Mischung, weil wir sagen, wir müssen ja irgendwie neue Leute auf den Account bringen. Das heißt, das machen wir über diese simplen Videos, die aber halt auch schnell gedreht sind und die dann viele Leute erreichen. Und die Leute, die wir schon erreicht haben, denen geben wir natürlich dann auch mal mehr Informationen in längeren Videos.
Gibst du deine Expertise, die du dir angeeignet hast, die letzten Jahre auch weiter? Also zeigst du anderen Menschen, was du kannst und wie du es tust?
Tatsächlich nicht. Mhm. Das hatte ich schon vor, als Mentorin für andere Fotografinnen auch mal verfügbar zu sein. Aber im Moment muss ich mich einfach noch zu sehr auf dieses Business konzentrieren. Und es wäre ja nochmal ein komplett anderer Zweig. Und ich mache das einfach ganz gerne, dass ich mich zu 100% auf eine Sache konzentriere, bis die so weit aufgebaut ist, dass ich sage, okay, jetzt kann ich mich wirklich rausnehmen und es läuft trotzdem so weiter ohne mich. Und dann kann ich was Neues beginnen. Also das wird früher oder später kommen, dass ich dann auch anderen Frauen oder anderen Fotografinnen oder auch Männern, wenn sie das möchten, beibringe, wie man das macht, aber im Moment nicht.
Ja, ist schön, dass du das gesagt hast. Für mich war ja auch dieser Part jetzt, ne, wenn mich die Menschen fragen, warum machst du Unternehmen X, weil ich ja unsere Dienstleistung der ganzen Branche zur Verfügung stelle. Ich habe mir halt einfach irgendwann gesagt, okay, das, was ich jetzt mache, das läuft sehr gut, also so wie bei dir, ne, irgendwann war halt dieser Punkt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was passiert, wenn ich in die Kiste steige? Was ist mit meinem Wissen? Dann ist das Wissen weg. Und das Wissen ganz, ganz breit aufzustellen, lässt sich dann irgendwann vielleicht auf diesem Erdball zumindest einen kleinen Punkt hinterlassen. Das war der Punkt, warum ich gesagt habe, ich mache das ja dann auf und bilde halt die ganze Branche aus im Endeffekt für das Thema. Aber ich freue mich, dass du da offen bist, weil viele gehen ja ihren Stiefel durch. Aber ich habe eh das Gefühl, dass du als Unternehmerin halt sehr genau analysierst, was in der Situation jetzt der richtige Weg ist. Also das, wenn ich mir das so anschaue, auch die Zahlen anschaue, jetzt als komplett von außen, wir kennen, haben sie ja vorher wirklich noch nie wirklich so drüber kommuniziert, sondern ich weiß nur, dass du Mandantin bist, die Frau Stamos kommt immer mal wieder zu mir. Aber das wirkt schon sehr klar in der Strukturierung. Also ja, es wird klare Breaks. Ja, ist so. Klare Breaks, klare Entscheidungen, klare Definitionen. Und das ist auch was ich euch da draußen mitgebe. Konzentriert euch. Macht euer Ding, wenn ihr merkt, okay, jetzt kann ich den nächsten Step angehen, weil es gut läuft, dann gehe ich den nächsten Step an. Also Step by Step, auf gut Deutsch. Ja. Ne? Geschwindigkeit hilft in dem Moment meistens nicht.
Da habe ich auch schon meine Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, als ich versucht habe, zwei Sachen parallel zu machen. Und dann war halt beides nur noch auf 50%. Ja. Und das hat keinem von beiden geholfen dann. Ne? Dementsprechend bin ich relativ klar, weil ich halt auch sehr viel schon ausprobiert habe und sehr viele Erfahrungen schon gesammelt habe und jetzt einfach mittlerweile weiß, was funktioniert und was nicht.
Ja, viele erklären mir dann immer so, ja, 50 und 50 ist ja auch 100, sage ich, du hast ein verkehrtes Zeichen dazwischen, das ist minus, 50 minus 50 ist halt 0, weil beide sich im Endeffekt dann auffrisst. Ne?
Genau.
Hast du Tipps für Menschen, die durchstarten wollen? Also wenn du sagst, jetzt hat jemand Bock, egal in welcher Branche, was würdest du denen als Tipp mitgeben?
Einfach anfangen, einfach machen, raus aus der Komfortzone, auch wenn man vielleicht Angst hat, auch wenn man unsicher ist, auch wenn man sich Gedanken macht, aber nicht zu viel overthinken, einfach loslegen.
Das ist so geil, weil das ist, egal wen ich frage, ich sage das ja auch mal, fang an. Der Tun kommt nicht vom Rumsitzen. Und wenn du immer auf der Couch hockst, wirst du niemals loslaufen können. Und wenn du die keine Türen aufmachst, bleibst du ein Leben lang auf dem Gang. Aber das Witzige an der Geschichte ist, es gibt Menschen, die verstehen das dann. Die sagen, okay, dann mache ich jetzt halt mal. Und es gibt Menschen, die wollen halt einfach eine Bedienungsanleitung. Das heißt, das Leben hat halt keine. Du musst es dir schon selber schreiben. Natürlich kann man so Grundsatzthemen, ne, als Berater, wenn man an deiner Seite ist, kriegst du ja auch, ihr auch. Aber ihr müsst anfangen, das hilft nichts. Und wenn ich das immer so formuliere, das hört sich immer so an. Ja, der Kinsel spricht sich so leicht. Aber es sagt jeder. Jeder Unternehmer sagt genau das Gleiche. Fang an.
Definitiv. Und das nächste ist das Umfeld. Es ist so entscheidend, mit wem man sich umgibt und mit wem man viel Zeit verbringt. Da gibt es ja auch dieses Sprichwort, dass man der Durchschnitt der 5 Menschen ist, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und das ist definitiv so. Also ich habe mein Umfeld auch sehr, sehr stark verändert tatsächlich. Ich ändere es auch immer wieder, wenn ich merke, es gibt einfach Personen, die mir Energie rauben, die mir nicht mehr gut tun zum Beispiel oder so. Und ich bin da auch relativ streng. Also ich habe ein relativ kleines Umfeld. Aber das sind alles Personen, wo ich sage, die sind auch super motiviert. Und wenn ich mit denen über private Themen spreche, dann kommen wir immer irgendwann zu Business-Themen, weil die halt eben auch selbstständig sind, auch Unternehmen haben oder so. Und das ist halt einfach das Coole daran, weil man sich dann gegenseitig motiviert und gegenseitig befeuert und dann einfach auch wirklich dranbleibt und macht.
Den wichtigsten Punkt hast du sogar schon gesagt, dass das Umfeld sich halt optimiert über die Zeit. Da haben auch ganz viele Angst davor, dass sie sagen, ja, dann, oh Mann, aber ich mag die doch. Ich glaube, man muss auch wirklich unterscheiden zwischen, ich habe jemanden gern und ich verbringe meine Zeit gern mit ihm. Das ist halt ein Unterschied und das ist tatsächlich so. Gefühle kann man halt einfach nicht definieren. Ja. Aber das Umfeld wechselt. Also ich habe das auch, jeder sagt das auch, das ist das Gleiche wie du. Das ist schön, dass es von dir kommt, dass ich mal nett was dazu sagen muss. Ja. wolltest du schon immer Fotograf werden? Du hast es vorher mehr oder weniger beantwortet, aber vor 16 und vor du das erste Mal Geld, wolltest du schon immer sagen Fotograf oder war was? Nein. Was war so dein Lebenstraum eigentlich?
Nein. Also als Kind wollte ich eigentlich Detektiv werden.
Auch geil.
Das fand ich super spannend. Habe dann auch meine Sets gehabt mit Lupe und keine Ahnung und irgendwelche Fälle gelöst, in Anführungszeichen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, so vorm Abi, dass ich mich bei der Polizei bewerbe und dann irgendwann mal in die Kriminalpolizei gehe. Da war aber so ein bisschen das Problem. Damals gab es noch die 1,63 als Mindestgröße. Ich mit meinen 1,60 bin zu klein und hätte damals im Sporttest überdurchschnittlich gut sein müssen. Und ich war sehr unsportlich damals. Dementsprechend habe ich das dann gleich wieder an den Nagel gehängt und dann war da ja Fotografie schon mein Hobby und dann hatte ich tatsächlich überlegt, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen. Da habe ich aber keinen Platz bekommen, weil ich mich halt sehr spät erst beworben hatte, also erst nach den Abi-Prüfungen, irgendwann im Juni oder so für September und dann war halt alles schon weg. Und dann habe ich 2 Praktika in der Fotografie gemacht und festgestellt, dass das überhaupt nicht nötig ist, diese Ausbildung zu machen, weil ich mir alles selber beibringen kann. Und dann habe ich das im Prinzip ja so beschlossen, dass ich das dann einfach alleine mache.
Ausbildungslos nach dem Abitur gestartet und bist heute erfolgreiche Unternehmerin.
Ja, so kann man das nennen. Also ich habe dann noch ein Studium gemacht in Soziologie, also was ganz anderes. Das habe ich auch abgeschlossen, da habe ich einen Bachelor. Das war aber im Prinzip nur so mein Nebenjob, weil eigentlich habe ich selbstständig fotografiert, schon also während des Studiums und da
warum
viel mehr Energie reingesteckt.
Warum hast du, jetzt mal ganz ehrlich, warum hast du Studium gemacht? Weil es Menschen außen gesagt haben? Ja. Oder ist schon krass?
Natürlich, weil meine Familie gesagt hat, ja hier, du musst dir irgendwas machen und dann hast du einen Abschluss in der Tasche und so. Obwohl ich die ganze Zeit schon wusste, ich werde mit diesem Abschluss nichts anfangen. Ich werde da auf gar keinen Fall 40 Jahre meines Lebens mit verbringen und so. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich sogar nach dem Studium noch meine Ausbildung angefangen als Mediengestalterin und habe die aber nach einem halben Jahr abgebrochen, habe meine Kündigung auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache mich jetzt komplett selbstständig. Ist mir scheißegal, wer was sagt.
Geil.
Ich ziehe das jetzt einfach durch.
Sehr geil. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie kann man jungen Menschen wieder Bock auf Erfolg und mehr Leistung geben? Und das war jetzt gerade so motivierend. Das Thema ist halt, die Leute von außen so, ja, das Problem ist immer, wenn Menschen von außen eine Meinung reindonnern, dann hinterfragen sie die Meinung, die sie da im Endeffekt geben, ja mit ihrem gesamten Leben ab.
Ja.
Das heißt, die haben vielleicht eine Ausbildung gemacht, die sie gar nicht machen wollten, wo sie einfach keinen Bock drauf hatten. Und wenn sie eine andere Meinung rauskommunizieren würden, würden sie ihr Leben ja in Gefahr bringen, ja, weil sie sagen, ah, ich habe was falsch gemacht, verdammter Scheiße. Also geben sie halt dann die Meinung raus. Deswegen gibt einen Fick auf das, was da von außen kommt. Geht euren Weg, ihr macht es dann schon. Ich finde immer, meine Oma hat mir was mitgegeben, sie hätte gerne eine Ausbildung gemacht und durfte nicht. Und das Interessante an der Geschichte ist, und das ist vielleicht was wir uns in Deutschland auch mal wieder hinschreiben müssen, auf den Kopf schreiben müssen, wir dürfen einfach Scheißdreck viel. Und das macht's nicht besser. In vielen Bereichen. Weil du einfach so viel reingeschwemmt bekommst in deinen Glöbis, dass du gar nicht mehr weißt, was oben und unten ist.
Ja.
Deswegen ist es da, sich zu committen und einfach mal zu sagen, nein, ich zieh's durch. Aber dann muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, dann zieht's durch, weil du hast es ja durchgezogen. Du hast dann die Kündigung hingelegt, hast gesagt, wisst ihr was, irgendwann, jetzt könnt ihr mich alle mal schlecken. Und hast aber dann Gas gegeben und die Umsätze und deine Erfolge, deine Gewinne, deine Firma an sich gibt ja dem Ganzen auch ein Recht. Aber wie du vorhin gesagt hast, weil du halt unfassbare Leistung reinsteckst.
Ganz genau.
Wenn das einer nicht macht, dann braucht das ja auch nicht wundern, dass die unfassbare Nichtleistung zu unfassbarem Nichterfolg führt.
Genau.
Das ist ganz normal.
Das ist halt wirklich das, was man beachten sollte, dass Erfolg nicht von nichts kommt, sondern ich mache das jetzt auch seit, nächstes Jahr sind es 10 Jahre, dass ich mein Gewerbe angemeldet habe. Und seitdem verbringe ich jeden einzelnen Tag damit. Auch an Heiligabend, wenn meine Familie in der Kirche ist, sitze ich am Laptop und beantworte noch irgendwelche E-Mails. Auch wenn ich in Urlaub gehe und alle neben mir am Pool auf der Liege sitzen oder schlafen oder sonst irgendwas, hole ich meinen Laptop raus und arbeite. Erstens macht es mir Spaß, natürlich. Aber zweitens weiß ich halt auch einfach, dass wenn ich das nicht tue, ich meine Ziele nicht erreichen werde. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, sich auch sehr hohe Ziele zu setzen. Weil wenn man die zu niedrig ansetzt, dann tut man auch nicht genug dafür. Also da gibt es dieses schöne Buch, 10x heißt es, was einem sagt, man soll die Ziele 10-mal höher ansetzen, als man eigentlich tun würde, um dann eben möglichst nah dahin zu kommen. Auch wenn man diese 10-mal nicht erreicht, macht man einfach viel mehr dafür, als wenn man jetzt sagt, okay, das einmal wäre sozusagen das Ziel.
Es ist spannend, weil das, wenn das von meiner Seite immer kommt, ist immer der Prophet im eigenen Land. Ne? Ja, schön, dass du das genauso sagst. Wenn die Leute mich immer fragen, wie ich meine Ziele erreicht habe, das ist so groß geworden. Also ich habe es einfach gesetzt und habe geschaut, dass ich es erfülle. Und wenn man dann knapp rankommt oder übertrifft oder so. Immer wenn ich übertroffen habe, habe ich gesagt, mein Ziel war zu klein.
Ja,
immer wenn ich was übertroffen habe, war mein Ziel einfach zu klein. Da wäre mehr möglich gewesen in dem Moment. Es ist immer mehr möglich, klar. Aber es ist schon interessant, dass da, es ist, glaube ich, etwas, was die jungen Leute halt auch, die sehen nur den Erfolg im Vordergrund aktuell. Ich meine, in 45 Jahren, wenn jemand sagt, die jungen Leute, ich bin ja inzwischen Opa, ne? Mein Sohn hat ja ein Kind auf die Welt, also eher nicht, sondern seine Frau zum Glück.
Siehst aber nicht so aus.
Ja, danke. Sehr gut. Wobei es schon geil ist, wenn der Kleine dann auf meinem Schoß sitzt und dann Opa Jörg sagt, das ist schon, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal so einen Herzsprung in der Sekunde habe, aber ist schon eine schöne Situation. Wenn wir den letzten Punkt noch. Die Unternehmer in Deutschland sind momentan sehr gegängelt von der Regierung. Zumindest kommuniziert es jeder. Ich glaube manchmal, das muss man so ein bisschen Mindset-Switch machen, weil das ist nicht nur in Deutschland. Das ist überall so und man hier vielleicht gerade jetzt mal etwas, weil wir 20 Jahre hatten, wo alles super gelaufen ist, nimmt man es mehr wahr. Aber was würdest du dir wünschen als Unternehmerin, wenn du einen Einfluss hättest auf eine Regierung? Was sollte man den Unternehmern oder auch jungen Menschen mitgeben, damit das Land wieder so ein bisschen mehr Knackes kriegt?
Also was ich in Deutschland tatsächlich anstrengend finde, ist die ganze Bürokratie. Das ist jetzt mal egal, in welchem Bereich, aber natürlich im Unternehmertum, gerade wenn man jetzt irgendwie wieder was Neues gründen möchte oder irgendwas ändern möchte oder sonst irgendwas oder Steuer abgeben muss oder so, das sind einfach Unmengen an Zeit und Energie, die da reinfließen, wo ich mir denke, wenn ich die einfach in mein Unternehmen stecken könnte, dann wäre es halt vielleicht noch wirtschaftlicher, was ja auch dann den ganzen Staat helfen würde und so weiter. Also das ist was mich tatsächlich ziemlich stört. Also wenn man da vielleicht einfach bürokratische Hürden wieder ein bisschen senken könnte, das wäre schon angenehm.
Ja, ich habe gestern ein Video gedreht, ich habe versucht, da was Positives draus zu gewinnen, weil wir Unternehmer halt dadurch in Deutschland eine Resilienz kriegen gegenüber Problemen. So nach dem Motto, ja, ich nehme es halt hin und mach trotzdem das Beste draus. Aber es ist schon echt nervtötend, da gebe ich dir völlig recht. Also ich denke mal, das ist auch zum Thema Datenschutz mit deinen Bildern und so weiter. Da fragst du dich mal wirklich, was ist da los? Die Leute entscheiden sich ja, das zu tun. Und dann kommt von oben noch eine Regulierungsbehörde und sagt so, ja, ich darf du aber nicht, weil die wissen ja nicht, was sie tun. Sag ich, Gottes Willen. Naja, so ist das Leben. Ich fand das Gespräch sehr inspirierend.
Das freut mich.
Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Absolut.
Sehr schön. Wenn du draußen noch Fragen hast, auch zum Thema Unternehmertum, ich denke mal, dass du auch jemand bist, die Fragen beantwortet.
Sehr gerne.
Und mal schauen, vielleicht passt ja meine Mindset-Reihe irgendwie dazu, dass du mal als Gast da, als Speakerin auftrittst. Schreibt mal drunter, ob er bei diesen, gerade wenn ich diese Mindset-Reihe mache, ob solche Menschen, solche inspirierenden Menschen euch auch auf der Bühne helfen würden. Wenn du Bock hast, vielleicht finden wir da mal einen gemeinsamen Weg.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt sage ich auf jeden Fall danke für das tolle Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit.
Und dir da draußen, nimm das als Vorbild und geh den Weg selbst. Manchmal ist es einfach das Tun, ne? Und das manchmal kannst du in dem Moment streichen. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Miriam Specht.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonique AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.